Achtung, Triggerwarnung. Dieser Podcast behandelt Themen wie Mord, Suizid und Gewalt. Wenn dich solche Themen verstören, solltest du diesen Podcast nicht hören.
Las Vegas, der 7. September 1996. Die Hitze steht noch in der Luft, obwohl es längst Nacht ist. Im MGM Grand jubeln Tausende nach einem Boxkampf. Soeben hat Mike Tyson seinen Gegner vernichtet, zerstört in nicht mal 2 Minuten. Und mit dabei im Publikum Rapstar Tupac Shakur, 25 Jahre alt und auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Viele sagen, er ist der größte Rapper der Welt. Umjubelt von Millionen, aber auch ein Mann, der viele Feinde hat. Jetzt steht er in der Lobby des MGM Grand. Er ist aufgekratzt, er lacht, doch plötzlich sieht er ihn, Orlando Anderson. Ein Mann, mit dem er aus seiner Sicht noch eine Rechnung offen hat. Im Ring ging es eben relativ schnell und jetzt auch in der Lobby. Ein Blick, ein paar Schritte, dann fliegen die Fäuste. Und kurz darauf ist alles schon wieder vorbei. Orlando liegt am Boden und Tupac verlässt das Hotel. Später in dieser Nacht macht er sich auf den Weg zu einem Clubauftritt. Er sitzt auf dem Beifahrersitz eines schwarzen BMW. Unterwegs durch das nächtliche Las Vegas. Dann eine rote Ampel. Neben dem BMW hält ein weißer Cadillac. Langsam senkt sich das Fenster. Jemand streckt einen Arm raus und in der Hand eine Waffe. Mehrere Schüsse zerreißen die Nacht. Glas splittert und Tupac sackt zusammen. 6 Tage später ist er tot und bis heute ist nicht endgültig geklärt, wer ihn erschossen hat. Aber vielleicht ist das auch gar nicht die wirklich entscheidende Frage, denn der Mord an Tupac Shakur ist mehr als ein ungelöster Fall. Er ist die Geschichte einer Welt, in der Gewalt, Macht, Image und Schweigen so eng miteinander verbunden sind, dass Wahrheit am Ende keinen Platz mehr hat.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Tupac Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Geschichten über Ruhm, Rausch und den mitunter tödlichen Preis des Erfolgs.
Hallo, ich bin Malte Asmus und heute ermittle ich bei Tat und Musik im Fall von Tupac Shakur. Eines der berühmtesten Verbrechen der Musikgeschichte. Ein Mordanschlag auf offener Straße in Las Vegas am 7. September 1996. 6 Tage später ist Tupac tot und dieser Fall ist bis heute, 30 Jahre später, nicht endgültig abgeschlossen. Noch immer wird ermittelt, noch immer wieder tauchen neue Aussagen auf. Es gibt neue Anklagen und trotzdem lebt der Fall bis heute auch von Gerüchten, Mythen und Verschwörungstheorien. Wer hat Tupac Shakur erschossen? Was geschah in den Stunden zwischen der Prügelei im MGM Grand und den Schüssen auf offener Straße? Und warum konnte dieser Mord bis heute nicht wirklich aufgeklärt werden? Um diese Fragen zu klären, müssen wir zuerst verstehen, wer Tupac Shakur überhaupt war. Tupac war 1996 nicht einfach nur ein erfolgreicher Rapper.
He's a movie star. He's a sex symbol. He's the biggest rap star.
Das sagt sein Freund und Rap-Kollege Money B in einer Our History-Doku. Tupacs Album All Eyes on Me hatte sich 9 Millionen Mal verkauft. Tupac war ein Megastar, ein Idol und für viele längst mehr als nur ein Musiker. Für viele war er auch ein Provokateur, die Stimme der Straße, für viele Schwarze in Amerika, für die Abgehängten, für die, die sich in diesem Land nie wirklich gesehen fühlten. Geprägt von einem politischen Elternhaus. Seine Mutter Afeni Shakur war Teil der Black Panther-Bewegung. 1969 angeklagt, Bombenanschläge in New York geplant zu haben. Als sie mit Tupac schwanger ist, wird sie festgenommen.
My mother was 9 months pregnant, no, 7 months pregnant. They put a match to the door and said, fire, fire.
Meine Mutter war schwanger, als die Polizei mit Waffen in unsere Wohnung stürmte.
And put a gun in her head and said, don't move.
Später wird sie freigesprochen. Widerstand, Wut und ein starkes Bewusstsein für Ungerechtigkeit gehörten von Anfang an zu seinem Leben. Schon sein Name ist ein Statement. Tupac Amaru Shakur. Benannt nach Tupac Amaru II., einem Inka-Führer, der 1780 im heutigen Peru einen Aufstand gegen die Spanier anführte. Und Ende der 1960er Jahre von der peruanischen Junta als Symbol für die Ideale ihrer Revolution gegen das Militärregime gewählt wurde. Tupac steht für Widerstand, für Auflehnung, für Kampf gegen Unterdrückung. Tupac wächst in schwierigen Verhältnissen auf. Sein Stiefvater, Maluku Shakur, liebt ihn wie sein eigenes Kind, aber er ist ein Krimineller, ständig auf der Flucht. Armut, Gewalt, Unsicherheit und Drogen sind in Tupacs Leben allgegenwärtig. Erst an der Ostküste in New York, dann in Baltimore, später an der Westküste in Los Angeles. Er ist schon als Kind äußerst charismatisch, übt auf Menschen eine besondere Anziehung aus und findet überall schnell Anschluss und Freunde.
He just had this energy, this magnetism that made.
Er hatte eine Ausstrahlung, die jeden angezogen hat.
Das berichtet eine Schulfreundin über ihn und das liegt sicher auch an einer ganz besonderen Gabe, die er hat.
Er rappte damals ständig. Rap war für ihn ein neues Feld. Du konntest ihm jedes Thema geben und er machte sofort einen Text daraus.
Alles, was er als Kind erlebt hat, fließt in seine Texte ein. Seine Erfahrung, die vielen Umzüge, die Einflüsse, Eindrücke und Überzeugung, erzählt hier Money B.
Er hat für Menschen gesprochen, die sonst keine Stimme hatten.
Und Tupac kennt die Lebensrealitäten der Ostküste und später dann auch der Westküste. Er rappt drüber und erregt Aufmerksamkeit der Labelbosse und wird so zum Star. Aber Tupac glaubt, um ernst genommen zu werden, müsse er genauso leben wie die Menschen, über die er schreibt. Und so gerät er zunehmend in ein Umfeld, in dem Gewalt nicht nur Thema ist, sondern Teil der Realität. Ein Umfeld, in dem ein Begriff bald eine zentrale Rolle spielen wird.
Thug Life.
Ein Begriff, den Tupac selbst geprägt hat und so beschreibt er dessen Bedeutung.
THUGLIFE. The hate you gave little infants. CCK everybody. Meaning, what you feed.
Was du Menschen gibst, kommt irgendwann zu dir zurück.
That's thug life.
Er versteht darunter also eine Haltung, ein Leben unter harten Bedingungen geprägt von Armut, von Ausgrenzung, von fehlenden Chancen und die Idee, dass dieses Leben eigene Regeln hervorbringt. Regeln, in denen vor allem Loyalität zählt und in denen Konflikte nicht selten mit Gewalt gelöst werden. Von außen aber wird genau das oft anders gelesen, als reine Gewaltverherrlichung. 1992 greift sogar der damalige US-Vizepräsident Dan Quayle Tupacs Album Tupacalypse Now öffentlich an. Hintergrund ist der Mord an einem texanischen State Trooper. Der Täter hatte angegeben, vor der Tat Tupacs Musik gehört zu haben. Quayle fordert, Tupacs Album aus den Läden zu nehmen. Für Tupac ist das ein Angriff auf seine Kunst, für seine Gegner der Beweis, dass er nicht nur beschreibt, sondern selbst anstachelt. Tupac wehrt sich öffentlich und wirft der Politik vor, ihn zum Sündenbock zu machen.
Er muss schuldig sein. Jeder, der Thug Life tätowiert hat, muss schuldig sein. Was für eine Logik soll das sein?
Die Kritik an Tupac ist Teil einer größeren Entwicklung. Die Szene polarisiert sich nämlich zunehmend und ein Konflikt beginnt, der bald alles im Rap überlagern wird. East Coast versus West Coast. Auf der einen Seite New York, die Geburtsstätte des Hip-Hop, mit Künstlern wie The Notorious B.I.G. und dem Label Bad Boy Records. Auf der anderen Seite Los Angeles, mit dem Label Death Row Records. Das wurde von Suge Knight und Dr. Dre gegründet, berüchtigt für einen härteren, aggressiveren Sound oder wie es Snoop Dogg bei Joe Rogan nennt,
das gangsterhafteste Label überhaupt.
East Coast versus West Coast. Ein Konkurrenzkampf um die Vorherrschaft im Rap, um Macht, Einfluss und Geld. Angeheizt von den Medien, die daraus ein Duell machten. Und von den Labels, für die dieser Konflikt natürlich auch ein Geschäft ist. Brisant wird dieser Konflikt aber auch deshalb, weil er nicht nur zwischen Künstlern und Labels stattfindet, sondern weil beide Seiten Verbindungen in ein kriminelles Umfeld pflegen. In ein Milieu aus Gangs, aus Loyalitäten, aus Einschüchterung und Gewalt. Und genau dadurch ist East Coast gegen West Coast eben nicht nur ein Rap-Beef, sondern ein Konflikt, in den auch Menschen hineingezogen werden, für die Gewalt ein reales Mittel ist. Und mittendrin steckt Tupac Shakur, beziehungsweise seine Kunstfigur Tupac. Ein Künstler, der über Gewalt, Wut und Ausgrenzung rappt und selbst von sich sagt:
Das ist mein Image, nicht ich.
Doch trotz dieser Beteuerung wird Tupac immer stärker in diese kriminelle Welt hineingezogen. Sie bestimmt seinen Alltag. Tupac gerät immer wieder in Konflikt mit dem Gesetz, wegen Waffenbesitzes, wegen Körperverletzung, wegen gewalttätiger Auseinandersetzung. 1994 wird Tupac in New York angeschossen, mit 5 Schüssen, schwer verletzt. Er überlebt, aber für ihn steht danach fest, dass Menschen aus dem Umfeld der Ostküste davon wussten, beziehungsweise sogar dahinter steckten. Das erklärt auch Snoop Dogg später bei Joe Rogan.
Er war überzeugt, das waren die.
Tupacs Misstrauen richtet sich dabei vor allem gegen einen Mann, Christopher Wallace, besser bekannt als The Notorious B.I.G., einst Vertraute, später Rivale. Der Bruch ist endgültig, der Konflikt jetzt nicht mehr nur Teil der Szene, er wird persönlich. 1995 wird Tupac wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt. Ein Einschnitt, der sein Leben verändert. Er kommt ins Gefängnis, verliert die Kontrolle über seine Karriere und steht plötzlich vor dem kompletten Absturz. Seine Zukunft ist ungewiss, bis ein Mann eingreift. Shug Knight, der Chef von Death Row Records. Er zahlt Tupacs Kaution, runde 1,4 Millionen Dollar, und holt ihn damit aus dem Gefängnis. Im Gegenzug unterschreibt Tupac bei Death Row. Tupac ist damit frei, aber eben nicht mehr unabhängig. Er steht jetzt in einem System, das ihn schützt, ihn groß macht, ihn aber auch tiefer hineinzieht, in genau jene Welt aus Konflikten, aus Loyalitäten und aus Gewalt, in der Konflikte eben nicht folgenlos bleiben. Und in genau dieser Situation beginnt dann der 7. September 1996. Der 7. September verläuft für Tupac Shakur wie ein typischer Termin im Leben eines Superstars. Am Abend besucht er einen Boxkampf im MGM Grand in Las Vegas. Sein Freund Mike Tyson, der Schwergewichtler, der boxt gegen Bruce Seldon und gewinnt in weniger als 2 Minuten. Die Stimmung danach ist aufgeheizt, laut, emotional. Und genau in dieser Atmosphäre beginnt dann die eingangs schon beschriebene Eskalation. In der Lobby treffen Tupac und seine Entourage auf Orlando Anderson. Der ist Mitglied der Southside Crips, einer Straßengang aus Los Angeles, die seit Jahren in einen gewaltsamen Konflikt mit rivalisierenden Gruppen verwickelt ist. Wenige Tage zuvor soll Anderson ein Mitglied von Tupacs Umfeld überfallen haben. Tupac erkennt ihn, geht auf ihn zu und schlägt zu. Innerhalb von Sekunden eskaliert die Situation. Mehrere Männer schlagen auf Anderson ein, Sicherheitskräfte greifen ein, trennen die Beteiligten. Die Prügelei ist dann schnell beendet. Tupac und seine Entourage verlassen das MGM Grand unverletzt. Doch die Nacht ist damit ja noch nicht vorbei. Tupac kehrt zunächst in sein Hotel zurück, ins Luxor. Dort erzählt er völlig aufgekratzt seiner Cousine von der Auseinandersetzung.
I remember Tupac coming back to the hotel and he was really excited.
Er kam aufgekratzt zurück und prahlte. Ich habe ihn fertig gemacht. Ich habe einen Mike Tyson mit ihm gemacht.
Tupac zieht sich um und bereitet sich auf den weiteren Abend vor, denn er muss noch arbeiten. Geplant ist ein Auftritt im Club 662, einem Club, der zu Death Row Records gehört. Auf die schusssichere Weste, die Tupac seit dem Anschlag in New York eigentlich trägt, verzichtet er an diesem Abend. Es sei ihm zu heiß. Und dann steigt er in einen schwarzen BMW. Am Steuer Shug Knight, der Chef von Death Row Records. Sie fahren durch Las Vegas, Musik läuft. Die Straßen sind voll. Gegen 23 Uhr werden sie von der Polizei angehalten, weil ihre Musik zu laut ist. Außerdem fehlen Kennzeichen am Wagen. Aber sie dürfen nach kurzer Unterredung weiterfahren. Wenige Minuten später dann erreichen sie eine Kreuzung. East Flamingo Road, Ecke Coval Lane. Der BMW hält an einer roten Ampel. Ein Cadillac hält neben ihnen und Tupacs Bodyguard, der im Wagen, der hinter ihm fährt, sitzt, erzählt die Szene so.
Dann kam der Arm raus und schoss.
Die Kugeln treffen die Beifahrerseite des BMW. Tupac wird mehrfach getroffen. 2-mal in die Brust, 1-mal in den Arm, 1-mal in den Oberschenkel. Eine Kugel trifft seine Lunge schwer. Auch Shug Knight wird verletzt, ein Steilschuss am Kopf. Knight fährt noch weiter, macht einen U-Turn, fährt in die entgegengesetzte Richtung, versucht dem Angriff irgendwie zu entkommen, kommt dann aber mit seinen zerschossenen Reifen nicht weit. Tupac wird ins Krankenhaus gebracht. Dort kämpfen die Ärzte um sein Leben, entfernen einen Lungenflügel, versetzen ihn in ein künstliches Koma, aus dem er dann aber nicht mehr erwachen wird. Am 13. September 1996, 6 Tage nach den Schüssen, stirbt Tupac Shakur mit nur 25 Jahren. Was bleibt? Ist ein Tatort, eine Eskalation innerhalb weniger Stunden und ein Mord, der bis heute Fragen aufwirft. Ein Mord auf offener Straße, zahlreiche Zeugen, ein klarer Ablauf und trotzdem ist bis heute nicht endgültig geklärt, wer Tupac Shakur erschossen hat. Die naheliegendste Spur führt zurück zu der Prügelei im MGM Grand, zu Orlando Anderson, dem Mann, den Tupac wenige Stunden vor den Schüssen selbst attackiert hatte. Den er zu Boden schlug, trat und öffentlich demütigte, vor Zeugen. Anderson ist wie gesagt Mitglied der Southside Crips, einer Gang, in der Loyalität und Vergeltung eine zentrale Rolle spielen. Für viele Ermittler liegt der Verdacht deshalb nahe, dass der Angriff eine unmittelbare Reaktion war. Ein klassisches Muster: Beleidigung, Gewalt, Vergeltung. Und dazu kommt noch etwas, denn Death Row Records, also das Label, bei dem Tupac damals unter Vertrag steht, wird seit Jahren mit einem Umfeld in Verbindung gebracht, das Nähe zu den Bloods, einer anderen und mit den Crips verfeindeten Gang, unterhalten soll. Und das macht aus einem persönlichen Motiv, also der Prügelei, noch etwas Größeres. Den Zusammenprall zweier grundsätzlich verfeindeter Milieus, fast wie ein Stellvertreterkrieg, wenn man so will. Und genau diese Spur wird Jahre später noch einmal konkreter, durch Aussagen eines Mannes, der selbst Teil dieses Milieus ist, Dwayne Keefe D. Davis, ein führendes Mitglied der Southside Crips und Onkel von Orlando Anderson. Keefe D. behauptet in einem Buch, er habe in dem weißen Cadillac gesessen, aus dem die Schüsse auf Tupac abgegeben wurden, zusammen mit weiteren Mitgliedern der Crips. Und er schildert einen Ablauf, der genau zu dieser Nacht passt. Eine spontane Entscheidung nach der Prügelei im MGM Grand. Die Suche nach Tupac, die Begegnung an der Ampel und schließlich die Schüsse. Als Schützen nennt er Orlando Anderson, also genau den Mann, der wenige Stunden zuvor von Tupac attackiert worden war. Für viele Beobachter ergibt sich daraus ein klares Bild, Motiv, Gelegenheit, Täter. Aber es gibt keine Tatwaffe, keine forensischen Beweise, die sicher auf Orlando hinweisen. Und das größte Problem ist, als Keefe D. seine Aussage macht, ist Orlando Anderson längst tot. Anderson wird 1998, 2 Jahre nach dem Mord an Tupac, bei einer Schießerei getötet. Kann sich nicht vor Gericht mehr äußern, und genau das ist typisch für diesen Fall. Zentrale Aussagen kommen spät, entscheidende Figuren leben nicht mehr, und aus einer starken Spur wird trotzdem deshalb keine gerichtsfeste Wahrheit. Und genau deshalb endet der Verdacht auch nicht bei Orlando Anderson, sondern führt auch noch in andere Richtungen. Zur Ostküste, zu alten Feindschaften und zu Männern, die in Tupacs Leben zuletzt eine immer größere Rolle spielten. Da ist zum einen Christopher Wallace, besser bekannt als The Notorious B.I.G. Zunächst sind die beiden eng befreundet, berichtet hier auch Snoop Dogg.
We all chilling. Right. We on the West Coast. Tupac brought Biggie.
Am Anfang waren wir alle eng, hingen zusammen ab, hatten Respekt. Alles war entspannt.
Bis dann im November 1994 die Beziehung kippt. Tupac wird in New York überfallen, ausgeraubt und niedergeschossen. Tupac überlebt den Überfall. Aber danach bleibt bei ihm ein Gefühl, dass an dieser Geschichte irgendwas nicht stimmen kann. Denn während er überfallen wird, halten sich im Gebäude, vor dem er angeschossen wird, auch Biggie und andere Künstler aus seinem Umfeld auf. Nur Zufall oder steckt da mehr hinter? Beweise hat Tupac keine, aber er hat Zweifel und diese Zweifel bleiben. Und dann passiert etwas, das sie sogar noch weiter verstärken. Biggie veröffentlicht nämlich einen Song, Who Shot Ya? Wie gesagt später, der Track habe nichts mit Tupac zu tun und sei schon vorher, vor den Schüssen auf Tupac entstanden. Doch für Tupac wirkt das anders. Der Titel, der Zeitpunkt, der Text, das Umfeld, es passt irgendwie für ihn alles zusammen. Und aus einem Zweifel wird ein Verdacht und aus diesem Verdacht entsteht dann eine offene Feindschaft der beiden. Doch so naheliegend diese Theorie wirkt, es gibt auch für sie keine Beweise. Nichts, was darauf hindeutet, dass The Notorious B.I.G. und sein Umfeld wirklich etwas mit dem Anschlag auf Tupac zu tun haben. Der Konflikt ist real, die Feindschaft ist real, aber eine direkte Verbindung zur Tat, die lässt sich eben nicht und stichfest nachweisen. Und dann passiert etwas, das auch diese Spur endgültig ins Leere laufen lässt. Im März 1997, nur ein halbes Jahr nach Tupacs Tod, wird nämlich auch Biggie erschossen, in Los Angeles, unter ebenfalls bis heute ungeklärten Umständen. Auch in diesem Fall gibt's Verdächtige, Theorien, Hinweise, aber auch keine eindeutigen Beweise. Und wieder verschwindet somit eine zentrale Figur, bevor sie je vor Gericht aussagen kann. Genau deshalb endet der Verdacht nicht bei einzelnen Namen, sondern richtet sich auch auf Strukturen, auf Macht und auf Interessen. Und im Zentrum dieser Überlegung steht dann ein Mann, Sean Combs, besser bekannt als P. Diddy, damals Chef von Bad Boy Records und einer der einflussreichsten Rap-Akteure der Ostküste.
Die Theorie lautet, der Mord an Tupac könnte ein Auftragsmord gewesen sein. Geplant, organisiert und beauftragt von Diddy als Teil des eskalierenden Konflikts zwischen East Coast und West Coast. Oder als Reaktion auf die immer heftigeren Provokationen, öffentlichen Demütigungen in Songtexten oder in Interviews wie in diesem hier, das Tupac bei MTV gegeben hat.
There's no dream of making a album with Biggie and Puffy or none of them. We're not sweating it like that.
This is our time. We'll
peacefully coexist right now because we all cool.
Ich will nicht mit denen zusammenarbeiten. Die verkaufen ein paar Platten. Wir verkaufen Millionen.
We sell large amounts of records and they sell a few records.
Das alles hat natürlich dafür gesorgt, dass der Konflikt der beiden Rap-Zentren längst außer Kontrolle geraten ist. Ein Konflikt, in dem sehr viel Geld und sehr viel Macht auf dem Spiel stehen. Konkrete Beweise für eine Beteiligung von Diddy gibt's jedoch nie. Keine Anklage, keine gerichtsfesten Aussagen und er selbst streitet natürlich auch alles ab.
We don't talk about things that are
nonsense. Über solchen Unsinn reden wir nicht.
Nur Gerüchte, Aussagen aus zweiter Hand und Spekulationen. Theorien, die plausibel wirken, weil der Konflikt eben real ist, aber die sich nie belegen lassen. Genauso wenig wie ein Verdacht, der in eine noch ganz andere Richtung führt. Ins Innere von Death Row Records. Zu einem Mann, der in der Tatnacht direkt neben Tupac sitzt, selbst angeschossen wird, Shook Knight. Der Boss des Labels, sein eigener Manager und einer der mächtigsten Männer der Westküste. Er sitzt am Steuer des BMW, als die Schüsse fallen. Und er überlebt, Tupac nicht. Und was ihn für viele Beobachter verdächtig erscheinen lässt, sind nicht nur die Ereignisse der Tatnacht, sondern auch die Ereignisse der Stunden davor. Tupac selbst wollte mich offenbar gar nicht unbedingt nach Las Vegas. Er hatte eigentlich andere Pläne, erzählt ein Freund in einer TV-Doku.
Tupac wollte eigentlich gar nicht nach Las Vegas fahren. Er wollte sich um Familienangelegenheiten kümmern.
Doch auf Drängen seines Managers, auf Drängen von Shook Knight, fährt er dann trotzdem. Vor der Fahrt zum Club 662 gibt es noch einen Zwischenstopp. Auf einem Anwesen von Shook Knight und dort verschwinden Tupac und Shook für kurze Zeit unter vier Augen. Und bei der Weiterfahrt zum Auftritt sitzt dann Tupacs Bodyguard Frank Alexander nicht mit im BMW. Stattdessen fährt er in einem anderen Wagen nur hinterher. Eine Entscheidung, die ihm selbst später ungewöhnlich erscheint und die er mit dem Wunsch erklärt, dass Shook privat mit Tupac sprechen wollte. Und dann gibt's noch Berichte über Spannung zwischen Tupac und Death Row Records, über Streit um Geld und darüber, dass Tupac das Label möglicherweise verlassen wollte. Daraus entsteht eine besonders düstere Vermutung, dass ein toter Tupac für Death Row am Ende womöglich wertvoller gewesen wäre als ein Superstar, der das Label verlässt oder Ansprüche stellt und vielleicht auch irgendwo nicht mehr kontrollierbar ist. Eine Theorie, die erklärt, warum Tupac gefährlich geworden sein könnte für Death Row Records und für Shook Knight. Aber wie gesagt, nur eine Theorie, die nicht bewiesen werden konnte und die auch nicht beweist, dass jemand aus dem eigenen Lager seinen Tod wirklich wollte. Die Ermittler verfolgen alle diese Spuren. Und jede einzelne Spur wirkt für sich genommen auch irgendwo plausibel. Die Rache der Crips, der Konflikt mit der Ostküste, wirtschaftliche Interessen, Machtkämpfe im eigenen Umfeld. Die Polizei befragt Zeugen, prüft Hinweise, doch immer wieder stößt sie an Grenzen, weil zentrale Figuren fehlen, Orlando Anderson zum Beispiel tot ist, Notorious B.I.G. tot ist, weil Aussagen spät kommen, sich verändern, sich widersprechen und am Ende gibt es nicht zu wenig Hinweise oder zu wenig mögliche Motive, sondern sogar zu viele. Und zu viele Menschen, die ein Interesse daran haben könnten, dass Tupac Shakur stirbt, nur eben keine eindeutig verwertbaren Beweise. Weil Zeugen schweigen, aus Angst, aus Loyalität, aus Eigeninteresse oder weil in dieser Welt einfach gilt, dass man nicht mit der Polizei spricht. Sie schotten sich ab und verhindern damit, dass aus Verdacht Gewissheit wird, weil Image, Loyalität und Schweigen der Wahrheit im Wege stehen. Selbst heute, 30 Jahre später, gibt es noch Verfahren in diesem Fall. Dwayne Davis steht wegen Mordes an Tupac Shakur vor Gericht, auf Grundlage von Aussagen, die er selbst nach der Tat gemacht hat. Er hat zugegeben, bei der Tat im Cadillac anwesend gewesen zu sein und sich mit seinen eigenen Schilderungen belastet. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, zumindest an der Planung des Mordes beteiligt gewesen zu sein. Er sitzt weiterhin in Haft und behauptet mittlerweile, er habe doch nicht im Auto gesessen, sei komplett unschuldig. Typisch für diesen Fall.
Und ein Grund, warum eben selbst dieses konkrete Verfahren nur schleppend vorankommt und ein endgültiges Urteil bis heute immer noch aussteht. Und es ist auch unklar, ob jemals eins gefällt wird, weil in dieser Welt eben zu viele Gründe bestanden und bestehen, die Wahrheit vielleicht lieber nicht eindeutig ans Licht kommen zu lassen. Tupac Shakur war Teil dieser Welt. Als ein Mittelding zwischen Künstler, Aktivist und Gangster. Als jemand, der sich bewusst in gefährlichen Strukturen bewegte. Das gab ihm Street Credibility und machte ihn bei seinen Anhängern, Fans und seinem Umfeld groß, aber gleichzeitig eben auch angreifbar. Weil er provozierte, ständig die Konfrontation suchte. In Songs, in Interviews, auf der Bühne und weil er Teil einer Welt war, die ihn am Ende verschluckt hat. Seine Persona, sein Leben und sein Tod werden umweht von Theorien und wilden Spekulationen. Über Auftragsmorde, Verschwörungen bis hin zur irrwitzigen Idee, Tupac lebe sogar noch. Jede neue Version hält den Fall am Leben, weil sie eine Lücke füllt, die die Wahrheit offen lässt. Und so wird aus einem Mordfall mehr als nur ein Verbrechen, sondern eine Geschichte, die immer weiter erzählt wird. Und er, der zu Lebzeiten schon ein Idol war, ein Mythos, der bis heute weiterlebt. Und genau das macht diesen Fall bis heute so groß und letztlich auch so unabschließbar.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Tupac Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Geschichten über Ruhm, Rausch und den mitunter tödlichen Preis des Erfolgs.
Wembley, 90.000 Menschen, ein Finale und eine, die fehlt. Alexandra Popp ist die Anführerin dieser Mannschaft, die Spielerin, die Deutschland bis hierher ins EM-Endspiel getragen hat. Doch ausgerechnet im größten Spiel kann sie nicht spielen. Wie kann eine, die immer kämpft, ausgerechnet jetzt gestoppt werden? Diese Folge erzählt nicht nur dieses Finale, sie erzählt die Geschichte einer Spielerin, die immer aufsteht, immer wieder zurückkommt. Alexandra Popp, die Unkaputtbare in der neuen Folge der 100 Fußballlegenden.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.